Und wir hatten ja beim letzten Mal mit dem Software Engineering Bereich angefangen. Und da ging es ja auch darum, dass wir davon gesprochen haben, dass also auf der einen Seite natürlich die strukturierte Programmierung recht wichtig ist. Das heißt also so die Einteilung in die entsprechenden Module und Unter- und Obermodule und wie die zusammenhängen. Und der andere Teil, der auch für Software Engineering recht wichtig ist, ist so die Modellierung. Und für die Modellierung, ich habe hier jetzt nur mal drei beziehungsweise vier so Modelle herausgenommen. Es gibt noch eine Reihe anderer, die auch im Kontext von Software Engineering eingesetzt werden. Das erste ist dieses Prozessmodell. Und da ist es so, dass es darum geht, speziell die Aktionen und den Datenfluss zwischen den Aktionen zu modellieren. Und wenn man sich jetzt hier das Beispiel hier anschaut, dann habe ich hier so diese Einheiten und das hier sind konkret die Aktionen. Also hier eine Aktion bestätigen, prüfen, speichern und hier habe ich dann die Daten, die zwischen den Aktionen hin und her fließen, beziehungsweise was natürlich auch dazu kommt, sind die entsprechenden Personen, die auch involviert sind. Und der hier, das ist also hier so die externe oder Schnittstelle nach außen. Also hier Schnittstelle nach außen. Und man sieht hier, ich habe so den Abfluss, den Ablauf für eine Kundenbestellung. Es kommt ein Kunde, der hat einen Auftrag, der wird geprüft. Dann gibt es hier die entsprechenden Auftragsdaten und dann werden die Auftragsdaten gespeichert. Das geht nach außen, beispielsweise in die Lagerhalle, wo dann der Auftrag auch durchgeführt wird. Zusätzlich habe ich hier eine Bestätigung vom Auftrag und diese Auftragsdaten, die gehen wieder an den Kunden zurück. Wichtig ist hier so, das ist der Fluss der Daten und nicht der Kontrollfluss. Kontrollfluss bei der Programmierung war ja dieses Alternativen, also hier vor oder weil Schleifen und oder auch man springt hin und her, sondern hier geht's bei den Daten geht's also hier um den Fluss der Daten, wie die entsprechend verarbeitet werden und wie sie zu den einzelnen Aktionen weitergeschickt werden. Das nächste Modell, das kann man relativ oder recht kurz machen, weil das ist genau das, was wir ja schon im Kontext von Datenbanken ja hatten. Und zwar habe ich hier so Entitätstypen und also wie Kunde, Auftrag, Artikel und da habe ich dann Beziehungen zwischen den einzelnen Entitätstypen. Und hier bei dem Datenmodell steht es wieder genauso, dass hier der Kunde an sich steht, die abstrakte Einheit, also der Typ und nicht der individuelle Kunde wie Meier, Müller oder Sonn oder Schmidt, sondern hier steht der Kunde generell. Und die Entitäten, das sind entweder die Einheiten, die Aktionen ausführen, also hier führen Aktionen aus, die im Prozessmodell drin sind, oder auf ihnen werden Aktionen ausgeführt. Also wie Artikel. Und das heißt also hier, diese Entitätstypen sind keine Aktionen, wie wir das jetzt vom Prozessmodell kennen, sondern das sind wirklich Komponenten oder Einheiten, die entweder was ausführen oder auf denen was ausgeführt wird. Und dann gibt es natürlich auch so wieder diese Beziehungen, also entweder Kardinalitäten oder Funktionalitäten. Also da gibt es ja die beiden Begriffe, die verwendet werden. Und also 1 zu 1, 1 zu n, n zu 1 ist einfach so das Umgekehrte von 1 zu n und n zu m. Und die haben also genau dieselbe Beziehung oder und dieselbe Bedeutung, wie man das von Datenbanken her kennt. Und deshalb hier werden die nur mehr so aufgeführt. Also hier kann man sagen, wenn ich so ein 1 zu n habe, ein Kunde kann mehrere Aufträge natürlich initiieren, aber ein Auftrag muss immer von einem Kunden herkommen. Und ein Auftrag hat n Artikel drin, aber ein Artikel, der bestellt worden ist, der gehört immer zu einem Auftrag. Gut, das wäre also so dieses Datenmodell. Das nächste, das wir hier haben, das ist so das dynamische Modell. Und das dynamische Modell ist, kann man sagen, das ist hier dieser Ablauf beziehungsweise die Zustandsübergänge des Systems, die so eintreten können. Und am besten kann man das einfach mal so an einem Beispiel hier anschauen. Nehmen wir mal ein relativ einfaches an, den Auftragseingang. Da ist es so, dass ich hier Zustände habe. Also hier, das wäre ein Zustand, dann das wäre auch ein Zustand und genauso natürlich hier zu bestätigen. Und das hier, was zwischen den Zuständen sind, das sind Ereignisse. Und wenn man sich jetzt mal das anschaut mit dem Zustand, am Anfang ist unser System im Zustand kein Auftrag, das heißt, da gibt es keinen Auftrag und dann kommt das Ereignis, Auftragseingang. Und man geht also vom Zustand kein Auftrag in den Zustand zu bestätigen über. Das löst hier das Ereignis Bestätigung aus, nämlich, dass die Bestätigung erstellt wird. Und wenn die Bestätigung erstellt worden ist, dann beziehungsweise verschickt worden ist, dann geht das Ganze in den Zustand zu liefern über. Und wenn dann das Ereignis, die Lieferung durchgeführt worden ist, geht das Ganze wieder in den Auftrag kein oder beziehungsweise in den Zustand kein Auftrag über. Das heißt, man hat ein relativ simples dynamisches Modell. Und diese entsprechenden Übergänge spiegeln also hier so die Veränderungen des Programmzustands wider. Also hier habe ich, glaube ich, dazu geschrieben. Oder hier, ja, gehen wir nochmal zurück zu dem Ganzen. Also hier spiegelt die Programmzustandsübergänge wider. Also hier spiegelt die Übergänge des Programmzustands wieder. Und das ist jetzt hier ein relativ einfaches. Wir können ein komplexeres uns anschauen. Und zwar so ein Getränkeautomat. Und wir gehen jetzt mal davon aus, ein Getränk kostet 1,50 Euro. Also hier Getränk kostet 1,50 Euro. Und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, von den Zustandsübergängen, am Anfang ist unser Getränkeautomat im Zustand aus. Dann wird er eingeschaltet, also hier Strom ein, wäre das Ereignis, dann geht er in den Wartezustand. Dann kann er natürlich hier jetzt wieder den Strom ausschalten, dann geht er wieder in Aus rüber. Oder ist es so, es kommt jemand und wirft jetzt hier entweder 1 Euro, 2 Euro oder 50 Cent ein. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben 50 Cent eingeworfen. Unser Getränk kostet 1,50 Euro, Das heißt also hier, ich habe hier einen Übergang und bleib in dem Zustand erhalten. Und man sieht also schon, ein Zustandsübergang bedeutet nicht, dass man jedes Mal in einen komplett neuen Zustand übergeht, sondern hier geht man vom Originalzustand über und geht wieder in denselben Zustand über. Beispielsweise, also ich wirf jetzt nochmal 50 Cent ein. Also hier Übergang im selben Zustand. Und zusätzlich kann ich aber jetzt bei diesen Übergängen, kann ich jetzt eine Bedingung assoziieren oder zuordnen. Und das wäre so eine Bedingung. Eingabe, die man bisher erhalten hat, ist kleiner als 1,50 Euro. Wenn die Eingabe jetzt kleiner als 1,50 Euro ist, bleibe ich natürlich hier in dem Teilbereich. Das heißt, ich bleibe in dem Zustand. Wenn ich aber jetzt hier zu den 50 Cent einen Euro hinzugeworfen habe, dann bin ich ja in größer gleich. Das heißt, ich gehe also hier in den Zustand von Getränk gewählt. Das heißt also hier, gehe also hier jetzt über und muss ein Getränk wählen, entweder ein Limo oder ein Cola oder sowas. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, dann geht er erst in den Zustand, nämlich die Ausgabe von dem Getränk, oder man könnte den Zustand eigentlich besser, Getränk wählen nennen. Also hier, ich bin in dem Zustand und dann, wenn ich also hier die Taste Limo oder Cola gewählt habe, dann gehe ich, also kann ich nochmal zwischen mehreren entsprechend wählen, aber wenn ich, irgendwann bin ich am Schluss und sage, jetzt bleibe ich bei dem Limo, und dann würde ich das dem System halt mitteilen, so ein Ereignis. Und dann würde passieren, dass mir entweder das Restgeld ausgegeben wird, weil es kann ja sein, dass ich hier 2 Euro eingegeben habe. Dann kriege ich meine 50 Cent zurück. Zusätzlich kriege ich natürlich das Getränk. Und wichtig ist so, zu jeder Zeit kann ich die Abbruchtaste hier drücken, nämlich hier oder hier. Und ich bekomme dann mein Geld zurück, aber natürlich kein entsprechendes Getränk. Und man sieht also schon wieder, ich habe hier, das ist wieder so ein Zustand, das ist ein Zustand, das ist ein Zustand und das ist ein Zustand. Die Zustände hat man typischerweise in Kreisen und die Übergänge repräsentieren dann einfach die Pfeile, die hier eingetragen sind. Und das sind immer die Ereignisse. Normal ist dann so ein Getränkeautomat, kann man jetzt halt noch sehr viel detaillierter jetzt von den Übergängen hier planen. Was wichtig ist, bei den Übergängen wird die Dauer nicht berücksichtigt. Also hier Dauer für Übergang, also Dauer für Übergang wird nicht berücksichtigt. Und das ist natürlich schon ein relevanter Punkt, weil wenn man sich denkt, ich habe so einen Zustandsübergang, wo ich eine Übertragung von Daten habe, von einem Rechner auf einen anderen, dann dauert das ja eine gewisse Zeit. Hier würde ich bei unserer Eintragung, würde ich das Ereignis eintragen, Übertragung, und dann geht er in den Zustand Übertragen über. Und das würde bedeuten, dass das in unendlich kurzer Zeit stattfindet, was natürlich nicht realistisch ist. Und deshalb gibt es natürlich auch noch andere Diagramme, die dann mehr oder weniger auch so das Zeitverhalten mit berücksichtigen. Die Scheibe nochmal. Ja, genau, das würde ich jetzt danach noch bei den Sequenzdiagrammen dazu sagen. Das sind jetzt hier mal so allgemeine Modelle. Und es gibt eine Modellierungstechnik, die generell bei Software Engineering eingesetzt wird. Das ist diese Unified Modeling Language. Und damit sollen also wirklich so funktionale, strukturelle oder auch verhaltensorientierte Sichten erzeugt werden. Also hier verwendet, für Erzeugung von funktionaler, struktureller und verhaltensorientierter Sichten. Und da ist es jetzt so, dass das natürlich nicht alles in einem Diagramm geht, sondern dass man dafür natürlich viele verschiedene Diagramme verwendet. Das heißt also, ich habe hier eine ganze Reihe unterschiedlicher Diagramme. Und die Zielsetzung ist, dass mit den Diagrammen, dass das erheblich übersichtlicher wird und verständlicher für den, sage ich mal, für den Designer oder auch für den Programmierer, dass er also sehr viel besser Bescheid weiß, wie man das Ganze zu interpretieren hat. Hier ist eine kleine Übersicht von den Diagrammtypen, die zur Verfügung stehen. Das eine, klar, kommt aus dem Objektorientierten. Da habe ich also hier meine Klassendiagramme. Und die Klassendiagramme, die spiegeln also hier so die Abhängigkeiten Oberklasse, Unterklasse wider. Also beispielsweise würde man also sagen, man hat hier ein Auto und das ist, und hier habe ich die Klasse Fahrzeug und hier habe ich die Klasse Auto und die hängen jetzt natürlich so miteinander zusammen, dass man also hier sagen kann, das hier ist eine Oberklasse und das hier ist eine Unterklasse. Und auf diese Art und Weise ist so, dass ich also hier jetzt mal so die hierarchischen Zusammenhänge habe. Und und das Ganze habe ich ja noch, wenn Sie sich daran erinnern, an dieses Is-A. Das heißt also, wo man die entsprechende Möglichkeit hat, dass beispielsweise hier ein BMW ist dann so ein Auto. Das heißt also hier eine ganz konkrete Ausprägung davon. Ich kann hier statische Beziehungsdiagramme definieren, beispielsweise hier so Assoziation, also hier eine gleichrangige Beziehung zwischen Objekten, also ein Mensch und einer Menge von Büchern, die er liest, also hier so auf der gleichen Ebene. Oder ich kann eher eine Aggregation machen, wie man das beispielsweise sagt, eine Stadt besteht aus eine Menge von Häusern. Und bei der Aggregation ist es dann hier noch so, dass man also sagen kann, die Häuser können auch für sich existieren. Das heißt, sie müssen nicht notwendigerweise jetzt Teil von der Stadt sein. Und es gibt auch noch im Gegensatz zur Aggregation sowas wie eine Komposition. Und die Komposition bedeutet, dass die Einzelteile für sich nicht alleine existieren können. Und die in dem Zusammenhang, also nicht so wie bei Aggregation, wo jedes für sich noch existieren kann, bei der Komposition, wenn Sie das aufteilen, das existiert immer nur im Zusammenhang mit dem Ganzen. Zustandsdiagramme, das hat man schon mit den dynamischen Modellen, wo man also die entsprechenden Zustandsübergang haben. Und dann gibt's aber noch in UML diese sogenannten Anwendungsfalldiagramme oder Use Cases. Und da geht's darum, dass man sich überlegt, wer sind alles die Akteure? Und Akteure sind natürlich auf der einen Seite Personen, wie zum Beispiel hier Arzt, Arzthelferin, Patient. Und Und da gibt's natürlich jetzt so Anwendungsfälle. Nämlich den Anwendungsfall Patient anmelden oder Diagnose stellen oder Abrechnung. Und man kann natürlich das Ganze hier so erweitern, dass man also beispielsweise auch das IT-System oder wenn man mehrere IT-Systeme hat, dass die auch alle Akteure werden. Das heißt, Akteure sind nicht nur Menschen, sondern Akteure sind auch Systeme. Also hier Akteure sind auch Systeme oder man müsste es eigentlich anders schreiben. Systeme sind auch Akteure. Das klingt besser. Und in Verbindung mit diesen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel Patient anmelden, da kann man jetzt so Sequenzdiagramme anschauen. Und da hat man jetzt hier den zeitlichen Ablauf. Also hier Anwendungsfall, also hier Anwendungsfall Patient anmelden. Und das modelliert jetzt so den zeitlichen Ablauf. Und das hier ist natürlich jetzt, halt, wenn man das hier anschaut, das ist hier so die Zeit, wie man das zu verstehen hat. Und das Ganze geht hier los, der Patient kommt. Gut, jetzt, in der Zwischenzeit gibt es keine Gesundheitskarte mehr. Oder wenn man muss keine Praxisgebühr mehr zahlen, aber wir sind noch bei der Praxisgebühr. Das heißt also hier, er kommt mit der Gesundheitskarte, mit seiner AOK-Karte oder was auch immer, gibt diese Karte der Arzthelferin, dann ist auf der einen Seite, wird an den Arzt gleich die Patientenakte geschickt. Das kann elektronisch passieren oder das wird physikalisch auf den Tisch gelegt beim Arzt. Zusätzlich wird hier die Praxisgebühr eingefordert. Die wird bezahlt. Der kriegt eine Quittung. Und das war so der Ablauf für Patient anmelden. Und das wäre hier so ein Sequenzdiagramm, das so die Schritte der Reihe nach modelliert und darlegt. Und wichtig an dem Ganzen, wenn man sich das Ganze hier anschaut, da ist nichts mit Programmiersprache. Da ist nichts drin jetzt halt so, dass man das Ganze jetzt halt in einer IT-basierten Sprache realisiert. Sondern diese ganzen Modellierung, das kann ich genauso gut hernehmen und sagen, ich möchte jetzt einfach mal so dokumentieren, wie der Ablauf in unserem Unternehmen stattfindet. Und was ich mit dem Modell dann mache, das kann sein, dass ich das so lasse, wie es ist und sage, ich wollte nur mal verstehen, wie das Ganze hier bei uns abläuft. Oder man nimmt das jetzt hier so als Input für die Realisierung von einem Softwaresystem, das jetzt ja beispielsweise hier den Teil unterstützt, nämlich das Senden von der Patientenakte. In den meisten Fällen wird es noch physikalisch gemacht. Jemand nimmt es, trägt es zum Arzt und legt es ihm auf den Tisch. Aber ich könnte natürlich genau dasselbe machen und sagen, gut, das machen wir jetzt komplett elektronisch und der bekommt es auf seinem Bildschirm und hat dann die entsprechenden Daten verfügbar. Also hier wichtig an dem Ganzen ist so, dass das nicht jetzt halt nur im Zusammenhang mit Informatik halt zu sehen ist, sondern man kann die ganzen Abläufe in einem Unternehmen auf die Art und Weise auch dokumentieren. Es gibt noch eine Reihe von anderen Diagrammtechniken, die würde ich aber jetzt halt hier an sich weglassen und nicht im Detail mal machen, sondern das reicht an sich dann schon. So viel also zu dem Software Engineering und der Software Entwicklungsbereich. Was wir uns jetzt als nächstes noch anschauen, das sind Rechnernetze. Und da in den zwei Teilbereichen, das eine mehr in den Grundlagen und das andere mehr in den Anwendungen. Und bei den Grundlagen, da geht es halt darum, was haben wir so für Übertragungsmedien, Internet, ein paar spezielle Eigenschaften und dann noch was zu dem Kommunikationsreferenzmodell ist, das wirklich so ein inhärenter Aspekt vom Internet ist. Kurz zur Einführung. Da ist es so, dass Sie können, oder wie Sie ja wissen, alle Systeme sind ja vernetzt miteinander und auf die Art und Weise können also hier die Daten ausgetauscht werden. Die Vernetzung, die kann entweder durch Kabel erfolgen oder durch Funk. Es gibt da noch andere, Sie können es mit Infrarot machen, aber im Normalfall würden Sie das Ganze halt über Kabel oder Funk machen. Und die Gesamtheit von diesen Kabel- und Funkstrecken, das ist dann mein Netz. Und jetzt gibt es hier so zwei unterschiedliche Begriffe, das Internet und das Intranet. Das Intranet, das ist jetzt so das Netz eines Unternehmens. Und Sie haben damit eine Aufsichtsbehörde, also hier eine Aufsichtsbehörde, nämlich die IT-Abteilung des Unternehmens. Hier, das Internet verbindet jetzt weltweit die Intranets oder einzelne Computersysteme. Und hier kann man sagen, Sie haben keine Aufsichtsbehörde. Und die einzige Aufsichtsbehörde, die Sie im weitesten Sinne haben, das ist die Standardisierungsbehörde. Die sagt, wie die Nachrichten ausschauen sollen, die übertragen werden. Aber es gibt keine Abteilung, die jetzt sagt, wer darf Teil vom Internet werden und wer nicht. Sondern das Ganze wird dezentral verwaltet. Und was ja komplett anders ist in einem Intranet, wo also hier eine IT-Abteilung vom Unternehmen dafür Sorge trägt, dass alles so abläuft, wie sich das Unternehmen das vorstellt. Jetzt kann man so das Internet mal so im Überblick sich anschauen, wie der Ablauf ist. Ich habe hier auf der einen Seite, dass wir also hier sowas wie das Internet, und das besteht aus einer Menge oder fast im Grunde genommen Netze zusammen. Und da gibt's einerseits diese physikalischen oder physischen Verbindungen. Das heißt also, die entweder von der Telekom oder von irgendwelchen anderen Unternehmen herkommen. Und dann gibt's noch diese Router oder Router, je nachdem, wie Sie es nennen wollen, die dann dafür Sorge tragen, wie die Pakete übertragen werden. Und zusätzlich gibt's eine Menge von solchen lokalen Netzen, also hier lokale Netze. Und die hängen dann irgendwo da dran. Und genauso können natürlich auch einzelne Rechner da dranhängen. Und jetzt, wenn ich hier so einen Sender habe, das wäre mein Sender, das wäre der Empfänger, der möchte Daten, eine Mail schicken, dann hat er zwar das Gefühl, er schickt das direkt vom Sender zum Empfänger, aber zwischendrin geht es dann über so einzelne Router und möglicherweise so Zwischennetze wird es übertragen, bis es irgendwann bei dem Empfänger hier ankommt. Und die Kommunikation mit diesen Routern, ich habe damit immer so Teilstrecken. Das ist genauso, wie man das früher beim, oder wie man das beim Telefon hier hatte. Sie haben hier, wenn Sie, Sie waren bei einer Schalt, bei der nächsten Schaltzentrale, dann wurden entsprechend die Verbindungen geschalten und irgendwann waren Sie dann bei dem, bei Ihrem Partner, mit dem Sie dann gesprochen haben. Und man kann also hier sagen, die Kommunikation, die stattfindet, das ist einfach hier eine Kommunikation über verschiedene Teilstrecken. Das wäre hier eine Teilstrecke, also hier Teilstrecke, das wäre hier eine Teilstrecke, das wäre hier wieder eine Teilstrecke. Das heißt also hier, man setzt das Ganze so aus Teilstrecken zusammen. Wichtig ist bei dem Ganzen, beim Telefon machen Sie das ja synchron. Sie wollen ja gleichzeitig sprechen. Beim Internet geht es asynchron, das heißt, es wird von hier nach da geschickt. Irgendwann wird es von hier nach da geschickt, von hier nach da und von hier nach da. Das heißt, da gibt es natürlich schon die zeitliche Verzögerung. Und man kann also hier sagen, das Internet ist effektiv sowas wie ein Netz von Netzen, weil dieses virtuelle Netz besteht wieder aus einer Menge von Teilnetzen. Wenn man die Entwicklung sich anschaut, die Ursprünge gehen ja zurück auf 69. Und da war es so, dass es nur wenige entfernte Rechner gab. Und die Zielsetzung war zu der Zeit das Einloggen auf einem entfernten Rechner. Das heißt, die Rechner waren verfügbar und damals hat man an sich nicht an E-Mail oder solche Sachen gedacht, sondern man hat sich vorgestellt, man hat einen Rechner beispielsweise hier in München, also am LAZ in Garching und Sie haben hier ein Terminal an Weihenstephan. Und sie wollten jetzt die Rechenpower von dem Rechner in Garching nutzen. Und auf die Weise wollten sie so eine Art Einloggen auf dem entfernten Rechner ermöglichen, wollten irgendwelche Rechenprozesse laufen lassen und kriegen dann die Daten wieder zurück. Das Ganze ist so, die Zielsetzung war Übertragung, dass das tolerant gegenüber Ausfällen sein sollte. Also weil, man kann ja sagen, Hintergrund Militär. Also es entstand ja beim Militär. Und da ist es so, dass man hier tolerant gegenüber Ausfällen sein sollte. Und zwar Ausfällen von Leitungen, also hier Ausfall von Leitungen und Komponenten. Das will man tolerieren. Und die Problematik ist ja so, wenn Sie sich überlegen, Sie haben eine, wie beim Telefon, eine Leitung von dem Sprecher 1 zum Sprecher 2, dann haben Sie eine Leitungsverbindung. Und wenn diese Leitung unterbrochen wird, dann geht nichts mehr. Und das ist genau das, was man hier vermeiden will. Und deshalb hat man dieses paketorientierte Datenübertragung gemacht. Das heißt also hier, der Sender, der schickt ein Paket los und das sucht sich irgendwie den Weg durchs Netz. Und irgendwann kommen die Pakete beim Empfänger an und da setzt man das Ganze wieder zusammen zu einer ganzen Nachricht. Und zwischendrin kann ich ein Paket 1, ein Paket 2 haben, ein Paket 3. Das 1 nimmt den Weg, das 2er geht hier den Weg und das 3er geht hier einen anderen Weg. Das heißt also, die Wege der Pakete können ganz unterschiedlich sein. Und die müssen nicht notwendigerweise denselben Weg nehmen, sondern man setzt das Ganze hier wieder zusammen. Und am Anfang gab es nur ein paar ganz wenige Universitäten, die also Militärforschung gemacht haben. Und also gerade im Zusammenhang mit dem ARPANET, dann gab es ein paar Forschungsinstitute und dann ein paar Militäreinrichtungen. Also hier, wir reden hier nicht, dass alle Militäreinrichtungen, sondern es waren ganz wenige, die da dran waren. In den 80er Jahren entstand dieses NSF-Net, und entstanden so lokale Netze. DFN, da entstand auch das deutsche Forschungsnetz. Und das ist ja genau das, wo alle Universitäten auch angeschlossen sind. Das heißt also, das ist das deutsche Hochschulnetz. Und da hängen also Unis, Forschungsinstitute, FHs etc. hängen da alle dran. Und das hatte auch zur Konsequenz, dass also hier Forschungs- und Militärnetz getrennt worden ist. Und die Problematik, die da entstanden ist, das ist so, dass hier der Übergang zwischen Teilnetzen schwierig oder beschränkt möglich ist. Das war ungefähr so, als wenn man sagen würde, ich habe die Automobilhersteller, da baut jetzt BMW ein Straßensystem auf, dann baut Audi ein Straßensystem auf und dann noch Daimler, aber die dürfen dann nicht gegenseitig auf den Straßen fahren. Sondern jeder hatte seine eigenen Netze. Und da gab es zwar da manchmal so Übergänge, wo dann Nachrichten von dem einen ins andere übergegangen ist, aber das war relativ kompliziert und manchmal auch beschränkt, dass es nicht so ohne weiteres möglich war. Und wenn dann jemand gesagt hat, dass er erreichbar ist über E-Mail, dann hat er zum Teil 3, 4 oder 5 E-Mail-Adressen angegeben, über die er möglicherweise erreichbar ist, wenn er an den Netzen alle drangehängt ist. Und die andere Problematik, die auch war, dass man hier angeben musste, welchen Weg ihre Nachricht zu nehmen hat, damit sie beim Empfänger ankommt. Das ist ungefähr so, als wenn Sie einen Brief zur Post tragen und dann sagen, schreiben Sie drauf, also hier, dieser Brief soll zuerst nach Augsburg geschickt werden, von Augsburg soll er weitergehen, dann nach Stuttgart und dann von Stuttgart weiter nach Frankfurt und dann soll er über das Postamt in Frankfurt XY geschickt werden bis und dann zu dem Postboten, der das dann austrägt. Und so war das am Anfang, wenn Sie also eine Nachricht verschickt haben. Sie mussten also genau, wenn Sie den Weg nicht wussten, dann konnten Sie die Nachricht nicht verschicken. Und das ist genau das, was man also hier, was sich dann geändert hat in den 90er Jahren. Man hat diese vielen lokalen, nationalen und internationalen Netzen zum Internet, zum Netz der Netze zusammengeschlossen mit der Einschränkung, dass man gesagt hat, wenn ihr an das Netz angeschlossen wird, dann müsst ihr euch an diese Protokolle halten. Und das war so der Knackpunkt, wenn ihr euch nicht dran hält, dann könnt ihr nicht mit uns kommunizieren. Und das ist genau das, dass am Anfang hatten diese Netze zum Teil eigene Protokolle, nämlich eigene Formate für die Nachrichten, eigene Art und Weise, wie E-Mail verschickt werden. Also jeder hatte was Eigenes. Und hier ist es so, dass man das hier jetzt standardisiert hat. Also hier Standardisierung der Übertragung. Und da halten sich jetzt alle dran, die sich daran und also von der Art und Weise, wie die Übertragung stattfindet. Dagegen die Teilnetze, die werden alle lokal verwaltet. Und das andere ist so, dass es natürlich jetzt auch eine Kommerzialisierung gab. Am Anfang, wenn Sie hier in den 80er oder auch noch Anfang der 90er Jahre, wenn sie da irgendwie draufgeschrieben haben, ich habe einen Tisch zu verkaufen oder sie wollen oder jemand will hier irgendwas verkaufen, den haben sie so mit einem Shitstorm zugedeckt, dass der sich nicht mehr getraut hat, am Netz irgendwas zu schicken. Weil am Anfang war das wirklich halt komplett nicht kommerziell. Da gab es nichts Kommerzielles da drauf, da gab es nichts im Sinne von Angeboten, Nachfrage, sondern wenn einer gefragt hat, wie er kennt sich da nicht aus, dann war das immer speziell IT-System bezogen. Das heißt, kann mir jemand mit dem IT-System helfen? Da hat sich keiner getraut, ich fahre jetzt nach Paris, kann mir jemand Tipps geben? Und das war komplett während der Zeit IT-bezogen und erst in den 90er Jahren kamen dann wirklich externe Nutzer dazu und damit verbunden war dann auch so eine entsprechende Kommerzialisierung. Die Entwicklung in Zahlen im ARPANET, da hat man ein Netz und es waren 10 Rechner dran. Dann so 84 hat man ein paar Netze und da gab es insgesamt so 100 Rechner, die da dran hingen. Dann schon 90 gab es schon 3000 Netze und 200.000 Rechner und das waren ja hier diese ganzen lokalen Netze, also hier diese lokale Netze wie DFN, die waren ja dann schon mit eingerechnet. Dann so 98 hat man dann schon 80.000, 40 Millionen und 2007, gut, wie viele Netze, keine Ahnung, dann so 1,4 Milliarden Nutzer und entsprechend 2010 so circa, wobei das Ganze ja nur so Schätzungen sind. Und im 2012 geht es ja darum, dass man sagt, naja, irgendwo so um die 2,5 Milliarden Nutzer, wenn man daran denkt, mit Facebook oder Twitter und so weiter, die hängen ja alle an dem Netz da dran. Und ein wichtiger Punkt vielleicht noch von der Nutzung, von früher und heute, das ist jetzt ein ganz schlechtes Foto. Früher ist es so, bis so Anfang der 90er Jahre, so haben sie mit dem Netz zu tun gehabt. Das heißt, sie haben hier FTP angegeben, File Transfer, steht also hier für File Transfer. Dann geben sie hier den Rechner an. Also hier den Rechner. Also das ist im Grunde genommen die IP-Adresse, die es auch heute noch gibt. Aber nur geben Sie Ihren Namen an. Hier haben Sie damals die Nummer angegeben. Und dann haben Sie gesagt, haben Sie auf dem entfernten Rechner navigiert, so wie mit Ihrem Explorer von Windows, sind also hier durch verschiedene Verzeichnisse marschiert. Und dann haben sie gesagt, so und jetzt hat die Datei, soll er mal übertragen. Und am Schluss, hier haben sie sich dann verabschiedet. Und jetzt ist es so, dass sie das Ganze natürlich über einen Browser machen. Sie geben hier eine URL an und navigieren also hier über Links. Navigation. Über Links. Und das ist natürlich so etwas, wo man sagen kann, das kann natürlich auch jeder jetzt mit Point und Click machen, da braucht keiner irgendwie Informatik oder sonst irgendwas können, sondern das kann im Endeffekt halt jeder machen, der einfach Point und Click machen kann. Ein Punkt noch von der Internettechnologie. Die Internettechnologie, da ist es so, dass man darunter hauptsächlich die Standards versteht. Also hier und zwar die Protokolle, und die definieren Dateiformat oder Datenformate. Also hier Datenformate spielen eine wichtige Rolle. Wie schauen die Nachrichten aus? Und ein anderer wichtiger Punkt ist Abfolge des Nachrichtenaustausches. Und das ist genau, was durch diese Protokolle festgelegt wird. In welcher Reihenfolge werden bestimmte Sachen ausgetauscht. Und da ist es so, wenn Sie beispielsweise eine E-Mail schicken, dann ist es für Sie so, als wenn hier nur eine Nachricht rausgeht. Es ist aber damit verbunden, sind auf den unteren Ebenen eine ganze Menge von Nachrichten, die hin und her gehen, bis mal ihr Inhalt von Ihrer E-Mail verschickt wird. Und diese Abfolge von diesen kleinen Systemnachrichten, das wird durch diese Standards bzw. durch diese Protokolle halt festgelegt. Und genauso, was natürlich auch festgelegt wird, sind die Adressen, wie so Adressen ausschauen von der Struktur. Da kann man ja sagen, hier, ich habe hier die Domäne.de, dann habe ich hier so eine Subdomäne, nämlich hier die TU München, und dann habe ich hier nochmal einen Unterbereich, nämlich hier die Informatik. Und genauso, wenn Sie dann halt hier, hätten Sie beispielsweise statt Informatik, hätten Sie halt hier WZW als Unterdomäne. Also hier so die Hierarchie, das ist das Globalere, das ist das hier Lokalere und das ist hier das Lokale. Und da gibt es halt hier so entsprechende Strukturen. Und diese Adressen hier, die werden dann abgebildet, also hier abgebildet auf IP-Adressen. Und wie wir das vorher hatten mit dem FTP 131 und so weiter. Nämlich dieser Teil hier, der hier, dagegen der Name, da wird dann lokal in dem Netz gesucht. E-Mail, klar, File-Transfer, da kann man vielleicht noch das eine sagen, da gibt es noch dieses anonyme FTP. Das bedeutet, Sie können in einem Server sich einloggen, ohne dass Sie ein Passwort haben, nämlich dieses Anonyme. Sie geben an, anonym, und typischerweise, was verlangt wird als Passwort, Ihre E-Mail-Adresse, und um herauszufinden, wer sich da einloggt. Aber ansonsten gibt es keinen Passwortschutz für diese Daten auf bestimmten Dateiservern. Dann gibt es diese Newsgruppen. Das sind hier diese moderierten Diskussionsforen. Modernere Sachen sind diese Weblogs, also diese Blogs. Das ist was Vergleichbares. Und Sie können da entsprechend diskutieren. Telnet, das ist so das Einloggen auf entfernte Systeme. Dann das nächste, das entstand, war ja hier dieses Web. Und da sind halt so wichtige Sachen, die unterscheiden. Ich habe einmal den Browser, den Webbrowser und den Webserver. Und Webbrowser mit Firefox oder Opera oder Chrome. Und wichtig an dem Ganzen, glaube ich, kann man sagen, früher hatte man aus Nutzersicht eine Vernetzung von Rechnern. Die Vernetzung von Rechnern war ganz offensichtlich für die entsprechenden Nutzer. Heute haben sie eine Vernetzung von Informationen. Und diese Informationen, da können beispielsweise, das kann auf den Rechner R1 sein, das kann auf dem Rechner R3 sein, das kann auf dem Rechner R2 sein. Das heißt also, hier ist es, wenn Sie zwar unten auf der Leiste hinschauen, dann sehen Sie immer genau, wo Sie einen Rechnerwechsel haben. Aber für den Nutzer, aus Nutzersicht, würde man sich nur mit Informationen beschäftigen und würde sich daran orientieren, ich gehe jetzt von einem Dokument zum nächsten Dokument. Und das wären ja hier unsere, das wäre so eine URL, die in Dokumenten eingebettet ist. Also man bekommt hier diese entsprechenden Verweisketten. Und wir haben ja im Zusammenhang bei Informationsverarbeitung, da verwenden Sie ja für so einen formatierten Text, also hier konkret HTML. Das ist ja so eine Möglichkeit, hier diese Information da drin mit HTML zu darzustellen. Vielleicht noch ein Punkt. Früher gab es den Webbrowser nur, um durch Dokumente im Netz zu browsen. Heute ist es so, dass viele Anwendungen bereits einen Webbrowser als Nutzerschnittstelle verwenden. Das heißt also, man kann sich ja überlegen, dass beispielsweise Word hat eine Schnittstelle. Die Tabellenkalkulation Excel hat eine Schnittstelle. Eine Datenbank hat eine Nutzerschnittstelle. Und da gibt es so die Tendenz, dass in manchen Anwendungen, dass die sagen, na, wir bauen keine eigene Schnittstelle mehr, sondern wir nutzen bereits den Webbrowser als Schnittstelle für unsere Anwendung. Und der Webbrowser, das kennt der Nutzer, wie das funktioniert. Und damit haben wir keine Schwierigkeiten mehr, dass wir ihm die Nutzerschnittstelle erklären müssen. Und da gibt es eine Reihe von Anwendungen, die das Ganze nur mehr über Webbrowser hier machen. Und was gibt, und das andere, was natürlich so entstanden ist bei der Internettechnologie, sind die Social Software Systeme. Und das hat nichts mit Sozialsoftware zu tun, im Sinne jetzt von sozial, sondern hier geht es um Software-Systeme, die also die soziale Interaktion zwischen Personen unterstützen. Und wichtig an dieser Social Software ist also so, jeder Nutzer kann selbst etwas beitragen. Also hier jeder Nutzer kann also hier selbst etwas beitragen, beziehungsweise sich selbst präsentieren. Und das ist genau, was sich hinter Web 2.0 Technologien verbirgt. Also hier diese Mitmach-Methodik oder dieser Mitmacheffekt. Jeder kann was beitragen. Weil früher, wenn Sie das Original-Web anschauen, dann war es ja so, dass dieses frühere Web, da gab es diese Autoren, die was erstellt haben, und dann gab es die Nutzer, die das gelesen haben. Aber normalerweise kannte nicht jeder so ohne weiteres ein Autor werden. Heute ist es so, Sie können in Wikis mitmachen, Sie können entsprechende Wiki-Einträge schreiben, Sie können hier einen Blog schreiben, Sie können hier in Community-Systeme was beitragen, veröffentlichen von eigenen Daten, entweder in Flickr für Fotos oder in YouTube, oder Sie können hergehen in dass Sie in schnelle Kommunikation in Twitter, also diese Kurznachrichten anstelle von SMS, machen Sie es halt über Twitter. Oder Sie bauen so Beziehungsnetzwerke auf, die entweder hier mehr wie Xing oder LinkedIn so professionelle, also hier für Ihren berufliche Netzwerke sind. Oder wenn Sie Facebook hernehmen, ist es mehr so im Freizeitbereich. Und auf die Weise gibt es eine ganze Menge verschiedener Netze beziehungsweise Social-Software-Systeme, die ganz bestimmtes Zielpublikum halt ansprechen, auch für ganz bestimmte Nutzungen. Ein Punkt vielleicht von den Übertragungsmedien, wenn Sie so sich das anschauen, dann sind da so die Medien, wie so Netze ausschauen. Da habe ich einmal dieses Leitungsgebundene und Leitungsungebundene. Leitungsgebundene, da gibt es wieder die Unterscheidung entweder elektrisch oder Lichtwellenleiter. Wenn es elektrisch ist, das verdrillte Kupferkabel oder Koaxialkabel, das verdrillt, das ist sowas wie ein Telefonkabel. Und das Koaxialkabel, das ist sowas wie ein Fernsehkabel. Und da ist es so, mit dem Koaxialkabel, die sind halt sehr viel besser geschützt, wenn sie beispielsweise bei starken Sendern Daten vorbeischicken. Und die sind also weniger empfänglich gegenüber Störungen von außen. Dagegen hier verdrillte Kabel, je nachdem den Schutz, den sie außen rum haben, kann sich also hier so ein starker Sender, der daneben ist, sehr viel stärker auswirken. Also gab es ja früher einmal so die Problematik mit Mikrowellen und so weiter. Wenn das Kabel vorbeiging, dann hatten sie schon eine Störquelle. Die Lichtwellenleiter gibt es auch unterschiedliche, Monomode und Multimode. Monomode ist schnell, aber teuer. Das ist billiger, Multimode, aber entsprechend langsamer. Und dann gibt es natürlich so leitungsungebundene, Funk, klar, dann gibt es halt Infrarot, Mikrowelle, akustisch ist ja auch über leitungsungebunden. Normalerweise würden Sie halt hauptsächlich hier nur das Funk halt finden, alle anderen eher nicht. Die Leitungsfähigkeit, die misst man also hier in Übertragungsraten und Übertragungsraten, sagt man also, wie viele Bit pro Sekunde können übertragen werden. Und wenn Sie also hier sowas haben wie 10 Megabit pro Sekunde, oder sagen wir mal, pro Sekunde, dann heißt es hier, 10 Megabit waren ja wie viel? 10 hoch 3, 10 hoch 6. 10 mal 10 hoch 6 Bit pro Sekunde, die da übertragen werden. Und da muss man immer aufschauen oder genau hinschauen. Da gibt es manchmal hier sowas, die steht dort 10 Megabit. Und dann gibt es noch hier 10 Megabyte pro Sekunde. Und oft fehlt das hier, dann steht MB, ein kleines B, und hier steht ein großes B. Und das ist ungefähr sowas wie, das hier ist 8 mal Megabit. Das heißt also hier, wenn Sie Megabyte haben, dann haben Sie 8 mal das hier. Also das wäre hier sowas wie 80 Megabit. Und darum muss man dann immer genau hinschauen, ob da ein kleines B oder ein großes B ist. Und weil beim großen B haben Sie gleich die achtfache und damit die achtfache Übertragungsrate. Und damit bedeutet es, das ist 8 mal so schnell von der Übertragung her. Also Sie können 8 mal so viel übertragen. Wenn Sie nur ein Bit übertragen, dann nützt ja nichts, ob Sie jetzt die Geschwindigkeit haben oder die Geschwindigkeit, wo sich das Ganze natürlich stark auswirkt, wenn Sie von YouTube was runterladen. Und wenn Sie natürlich die achtfache Übertragungsrate haben, dann geht das natürlich in einer sehr viel kürzeren Zeit. Die Klassifizierung können Sie jetzt machen. Sie haben das lokale Netzwerk. also hier das LAN. Und da ist es so, Sie haben Datenraten von 100 Megabit pro Sekunde oder ein Gigabit-Bereich. Und normal zu Hause, wenn Sie ja nur so ein kleines Telefonnetz haben, dann würden Sie so 100 Megabit pro Sekunde halt haben. Hier, Sie haben den Weitverkehrsnetz. Hier geht es darum, Sie haben Verbindungen entweder von lokalen Netzen über weite Entfernungen. Hier lokal, da reden wir davon, Übertragungen vielleicht ein paar hundert Meter, also hunderte von Meter bis ja 2,5 Kilometer. Das ist so der Bereich, dagegen hier beim Weitverkehrsnetz, da würden Sie sagen, Sie können hier ein Netz, das geht dann rauf von München bis Hamburg oder es geht auch über den Kontinent, das heißt von Europa nach USA. Das wären so die Verbindungen und das wird typischerweise hier immer als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das heißt, man hat eine direkte Verbindung zu dem Empfänger, also zum Nächsten. Und man sieht das Ganze bei einem, ich habe ein Foto dann drin von einem deutschen Forschungsnetz, wie das beispielsweise von hier bis nach Hamburg raufgeht. Und dann gibt es noch diese Metropolitan Area Networks. Das sind typischerweise so diese Stadtverkehrsnetze. Man könnte sagen hier die Region München. Und da gäbe es halt dann einen Anbieter und der ist dann so die Brücke zwischen einem lokalen Netz, das man hier beispielsweise am W2W hat, oder einem Weitverkehrsnetz. Es ist aber so, dass die Technologien zwischen Weitverkehrsnetz und LAN zusammenwachsen. Und das heißt also hier mehr oder weniger beim die Unterscheidung von einem lokalen Netz und einem Stadtverkehrsnetz, die werden immer weniger und immer geringer. Und man könnte sagen, man könnte es nur mehr anhand von der Entfernung her betrachten, von den Technologien her gibt es dann keine Unterschiede mehr. Wir würden uns jetzt so lokale Netze anschauen. Das ist ja genau das, mit dem Sie ja immer zu tun haben. Und jetzt habe ich es doch vergessen hier, das heißt, die zu verändern. Die immer im lokalen Netzbereich. Und da ist es so, es gibt einmal die Möglichkeit, elektrisch oder optisch das zu machen. Oder natürlich hier drahtlos mit WLAN. Aber es gibt da die Möglichkeit über Bluetooth, wie Sie das beispielsweise hier vom Smartphone haben, der Bluetooth hat und der dann mit dem Rechner hier kommunizieren kann oder auch im Fahrzeug. Das wäre so eine drahtlose Kommunikation. Wenn man sich das jetzt von den Netztopologien hier anschaut, da gibt es hier die sogenannte Bus-Topologie. Und das war so in den frühen 70er Jahren, 80er Jahren war das so. Man hat hier ein Koaxialkabel verlegt, also hier Koaxialkabel. Und da ist es so, dass innen drin, weiß nicht, ob es jemand schon mal so ein Fernsehkabel durchgeschnitten hat und mal geschaut hat, wie das so ausschaut. Und da ist innen drin ist ein Leiter, ein einzelnes Kabel drin. Also ein stromführendes Kabel. Und was die gemacht haben, die haben hier, das ist die Ummantelung, die haben das Kabel immer angebohrt. Und es war eine relativ schwieriges, also nicht so einfache Sache. Nämlich, sie mussten ja immer schauen, dass sie genau da reingebohrt haben, bis sie bei dem Kabel da waren. Und sie durften nicht zu kurz bohren. Weil wenn sie zu kurz gebohrt haben, dann haben sie das nicht erreicht. Dann gab es keine Übertragung. Man wollte aber auch nicht drüben auf der anderen Seite rausbohren. Weil dann gab es ein Problem mit Störungen. Also Und da ist es jetzt so, dass man natürlich die Situation hat, und das werden wir danach sehen, alle Rechner hängen an diesem Kabelstrang dran. Und alle nutzen dieselbe Übertragungskabel. Also hier kann man sagen, gemeinsames Übertragungsmedium. Und das bedeutet natürlich, wenn der senden will und der senden will, dann müssen sie die beide irgendwie absprechen, wer darf jetzt senden. Das ist genau dasselbe, als wenn man mal sagt, hier, das wäre Luft und das sind einfach Personen, wer darf jetzt reden. Man braucht hier so eine Zugangsstrategie für die gemeinsame Nutzung. Also hier Zugangsstrategie für gemeinsame Nutzung. Und ein Beispiel ist hier so das Ethernet, dass sie auch hier lokal am WZW eine Variante davon am Laufen haben. Und das Ganze ist auch so eine Broadcast-Verbindung, also Broadcast wie beim Fernseher. Es gibt einen Sender und viele Empfänger. Das heißt, wenn der sendet, dann geht also die Nachricht geht in die Richtung, die Nachricht geht in die Richtung und jeder kann mithören und jeder kann es abgreifen. Also es ist immer so ein Broadcast. Eine Variante von dieser Bus-Topologie ist diese Hub-Topologie. Wenn Sie zu Hause ein Netz haben, haben Sie typischerweise diese Hub-Topologie. Und da ist so, da kann man sagen, das ist einfach ein kollabierter Bus. Das heißt, der gesamte Bus, der ist in diesem Hub drin enthalten. Und ich habe nur mehr diese Verbindungen, wo ich meine Geräte anschließe. Und man hat hier eine sternförmige Verkabelung. Und ansonsten, das Zugriffsverfahren ist gleich, wie man das vorher bei dem Bus hatte. Also ähnliches Zugriffsverfahren wie beim Bus. Weil da habe ich ja das Problem. Wenn der hier senden will und der hier senden will, die senden beide da rein, dann habe ich ein Problem. Weil dann überlagern sich die. Und wenn der hier sendet, dann schicken die Daten in die Richtung hier, in alle Richtungen raus. Und wenn ich dagegen hier einen sogenannten intelligenten Hub habe, dann wäre das sowas wie ein Telefonsystem. Dann gäbe es ja die Möglichkeit, dass einmal der hier sendet und, also ich zeichne das jetzt nochmal hier an, ich hätte hier sowas und habe hier einen intelligenten Hub, dann kann ich sagen, also hier, ich habe einmal der sendet, bin ich bei weiß gelandet, oder? Ich habe hier der sendet, und der empfängt und dann habe ich noch einen zweiten. Ups, das ist wieder zurückgegangen. Ich habe hier einen zweiten, der sendet und dann wird der hier weitergereicht. Und das heißt es hier, das wäre ungefähr so, also wie wenn Sie so ein lokales Telefonsystem haben und Sie können gleichzeitig, in unserem Fall, gleichzeitig zwei Gespräche führen. Und da gibt es aber dann möglicherweise die Beschränkung, ich kann nur zwei haben. Und wenn man also beispielsweise sagt, ich habe noch mehrere Rechner da dranhängen am Hub, aber aufgrund von der Flexibilität hier kann ich nur maximale zwei haben. Das wäre dann ungefähr so, wenn der senden will, dann ist belegt. Und in dem Sinne kann ich dann das Ganze einschränken und deswegen Hub mit Vermittlungsfunktionalität. Einfache Hubs sind nur Verstärker. Also hier einfache Hubs sind nur Verstärker. Und die kosten aber dann nicht viel, sondern die kosten 20, 30 Euro oder sowas. Dagegen intelligente Hubs sind dann schon teurer. Die Problematik jetzt, wenn wir hier nochmal zurückgehen zu dem Bus. Die Bus-Topologie haben wir ja gesagt, ich brauche so ein Zugriffsverfahren. Und dieses Zugriffsverfahren, das wird durch das Ethernet festgelegt. Und das ist genau dasselbe Zugriffsverfahren, das Sie auch bei dem Fast Ethernet bei den Hubs hier haben. Also das ist das Identische. Und wir schauen uns mal an, wie das funktioniert. Und schauen wir uns mal einfach so die Animation an, wie das Verfahren hier läuft. Der möchte senden, dann sendet er, dann geht das Paket drüber. Ich habe jetzt nur einen Sender und einen Empfänger. Also das ist kein Problem. Wenn ich hier jetzt sowas habe und sage, der sendet und der sendet, dann knallt es und die Nachrichten überlagern sich. Dann versucht er irgendwann später nochmal zu senden und hat er wieder Pech. Und jetzt versucht es der nochmal und jetzt hat er Glück. Und jetzt versucht es dann der nochmal und jetzt konnte er die Daten übertragen. Was man jetzt gesehen hat, wenn gleichzeitig Daten übertragen werden, dann führt es zu Kollisionen, die erkannt werden. Und dann gibt es unterschiedliche Wartezeiten. Also hier, jeder kriegt es mit, der Sender. Und man sieht also hier, es gibt unterschiedliche Wartezeiten, weil wenn jeder genau dieselbe Zeit warten würde, dann hätte ich ja in der nächsten Iteration wieder eine Kollision. Und auf die Weise muss ich natürlich jetzt das entzerren, indem die einzelnen Sender unterschiedlich lange warten. Und wenn man sich jetzt hier dieses Verfahren anschaut, das steht also vom Namen her, steht es also hier für CSMA-CD. CS heißt Carrier Sense. Das bedeutet also hier, man lauscht vor der Übertragung. Wenn eine Übertragung stattfindet, dann kann man das erkennen und dann würde man keine eigene Übertragung starten. Das ist ungefähr so, als wenn man sagt, Sie wollen reden, aber Sie hören gerade, dass jemand anders redet, also reden Sie nicht. Dann gibt es aber so, es kann ja passieren, weil die Ausdehnung, ein Signal von hier nach da, rein physikalisch, dauert es ja eine gewisse Zeit. Da kann es sein, der beginnt zu senden, das Signal breitet sich aber erst schön langsam aus, also wir reden hier von Bruchteilen von Sekunden, aber der überprüft es und die Leitung ist frei, also sendet er auch. Das heißt, man braucht hier sowas, man hat hier diesen Multiple Access und man braucht sowas wie Collision Detect. Das heißt, wenn man das Pech hat, senden zur gleichen Zeit, dann muss man Kollision entdecken. Das geht relativ einfach, nämlich wenn ich zwei elektrische Signale hernehme, die überlagern sich und dann verändern sich die Amplituden und dann stimmen die Amplituden nicht mehr überein mit dem, was man an sich erwarten kann. Und deshalb kann jede Station erkennen, hoppla, da stimmen die Amplituden nicht mehr und deshalb ist hier eine Kollision aufgetreten. Und dann würde man aber jetzt nicht warten, bis die Übertragung zu Ende läuft, sondern man verschickt ein sogenanntes Jam-Signal. Und das Jam-Signal signalisiert allen anderen Rechnern, die Information, die jetzt gesendet wird, ist Müll, weil sie nämlich falsch ist. Und wenn man das Verfahren jetzt an sich hier anschaut, schauen wir uns das hier an, dann sieht man also hier, die Station möchte senden, sie lauscht. Das heißt also hier, die überwacht den Bus. Also hier abhören, lauscht. Wenn der Bus belegt ist, dann wartet es einfach eine gewisse Zeit. Also hier, und versucht es einfach nochmal. Also hier vielleicht nach ein paar Bruchteilen von Sekunden, probiert es nochmal. Irgendwann kommt er soweit. Und da stimmen also die Nummern nicht ganz hier. Das ist eigentlich 5. Und das ist 6 hier. Weil das wird automatisch durchnummeriert. Und also hier, er stellt fest, der Bus oder das Übertragungsmedium ist frei und jetzt sendet er die Daten. Parallel dazu hört er aber hier dieses Übertragungsmedium, also hier, das ist auch gleich, wird auch als Kanal bezeichnet, drum tritt hier der Begriff Kanal auf. Das ist also hier, hört er also mit. Wenn keine Kollision aufgetreten ist, dann war man erfolgreich und damit ist unsere Übertragung beendet und dann geht es irgendwie anders weiter, dann geht es einfach weiter. Wenn aber so eine Kollision erkannt wird, also durch Überlagerung der Amplituden, dann sendet man hier dieses Störsignal, das ist also hier dieses Jam-Signal, und das teilt jetzt den anderen mit, dass die Übertragung unkorrekt ist. Und jetzt ist es so, jetzt muss man sich überlegen, wie lange soll ich warten? Also hier die Frage ist, wie lange warten? Und wir haben ja gesagt, ich darf ja nicht eine fixe Zeit warten. Weil wenn ich eine fixe Zeit warte, der andere wartet auch die fixe Zeit, dann habe ich genau wieder dieselbe Kollision. Am besten ist, jeder wartet unterschiedlich. Das ist aber so, die können sich ja nicht absprechen. Weil die einzige Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren, ist ja über dieses Übertragungsmedium. Die können und die haben ja keine andere Verbindung. Und was man also hier macht mit der Backup-Strategie, man schaut sich nach, wie viele Versuche hatte ich schon. Wenn ich hier den ersten Versuch hatte, dann wähle ich eine Zahl hier zwischen 0 oder 1 und multipliziere das Ganze mit einer Übertragungszeit. Das heißt also hier Zufallszahl mal Ausdehnungsgeschwindigkeit. Und das ist jetzt meine Wartezeit. Und beim ersten Mal wähle ich halt eine Zahl zwischen 0 und 1 und multipliziere das. 0 bedeutet, ich warte gar nicht, sondern ich versuche sofort wieder. 1 bedeutet, ich warte hier einmal die ganze Ausdehnungsgeschwindigkeit. Und Ausdehnung also in unserem lokalen Netz. Wenn jetzt wieder eine Kollision auftritt, die muss nicht mit demselben passieren, sondern die kann auch mit dem anderen passieren. Dann wähle ich mir jetzt eine Zahl zwischen 0 und 2, nämlich entweder 0, 1 oder 2. Wenn wieder eine Kollision auftritt, dann wähle ich irgendwie eine Zahl zwischen 0 und 4. 0 mal, 1 mal, 2 mal, 3 mal, 4 mal und so weiter. Das Höchste, was man also hier hat, ist zwischen 0 und 1024. Das heißt also, ich versuche es insgesamt 10 Versuche, also 2 hoch 10. Und Und da ist es jetzt so, da hofft man jetzt, dass man irgendwann eine Zahl wählt, dass es zu keiner Kollision kommt. Und man sieht auch schon, wenn am Netz wenig übertragen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kollision auftritt, relativ gering. Und eine neue Kollision, die auftritt, das ist mit, wenn ich gute Wartezeiten wähle, dann oder Zufallszahlen, dann passiert normalerweise nichts mehr. Dagegen, wenn viel übertragen wird im Netz, dann sind die Anzahl der Kollisionen relativ häufig. Und auf diese Art und Weise ist so, dass es unter Umständen lange dauert, bis man Nachrichten übertragen kann. Und man kann also hier keine hundertprozentige Auslastung von Ihrem Fast Ethernet hier erreichen, sondern wir reden hier von Auslastung zwischen 40% und 50%. Und was gibt's hier noch? Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt dazu. Das ist hier das Verfahren, das für den leitungsgebundenen Übertragung ist. Also wenn Sie hier hinten einen Stöpsel einstecken und also hier für leitungsgebunden, also hier leitungsgebundene Übertragung. Und wir können uns jetzt mal anschauen, wie schaut das Ganze aus, wenn ich Wireless LAN habe, wenn ich ein WLAN habe, ein drahtloses Netz. Das Verfahren sieht so ähnlich aus, aber ist nicht genau identisch, sondern da gibt es schon leichte Unterschiede. Und zwar das Verfahren, das heißt jetzt nicht mehr CSMA-CD, sondern das heißt jetzt CSMA-CA. Und bei dem einen hat man das genannt Carrier Sense Multiple Access Collision Detection und hier Collision Avoidance. Also man versucht, Kollisionen zu vermeiden. Was haben Sie? Sie haben ja eine Basisstation oder so einen Hotspot. Sie haben Ihre Laptops oder Smartphones und so weiter, die alle mit der Basisstation oder untereinander kommunizieren wollen. Und das gemeinsame Medium ist natürlich die Luft. Und wenn in der Luft mehrere übertragen, dann überlagern sich auch die Signale. Und wenn sich Signale überlagern, dann wird natürlich die Information zerstört, weil die übertragen ja alle auf der gleichen Funkfrequenz. Also es ist nicht so, dass jeder eine eigene Funkfrequenz hätte, dann hätte er natürlich kein Problem. Aber die übertragen ja alle auf der gleichen Funkfrequenz. Und das Ganze läuft jetzt so ab, dass man hier sagt, gut, ich übertrage nicht gleich die Nachrichten, sondern ich übertrage oder zunächst überprüft der Computer 1, der an Computer 2 übertragen will, überprüft, ob jemand gerade was überträgt. Das merkt er, indem er einfach in die Luft reinhört. Und wenn einer Daten überträgt, dann weiß er das sofort, dann bekommt er das mit. Wenn jemand Daten überträgt, dann macht er nichts. Wenn er feststellt, momentan wird keine Daten übertragen, dann überträgt er eine Steuernachricht. Und in der steht der Übertragungswunsch. Und zwar stehen nicht die Daten drin. Und hier bei dieser Steuernachricht, da steht drin, was er übertragen will, wie viel er übertragen will, an wen er übertragen will. Die Steuernachricht ist sehr kurz. Also hier kein Dateninhalt. Und jetzt ist so, dass natürlich alle anderen bekommen auch diese Steuernachricht. Und also nicht nur Computer 2, sondern auch 3 und 4. Und der Computer 2 antwortet jetzt mit der Bereitschaft. Und diese zweite Steuernachricht, die erhalten natürlich, beziehungsweise auch die erste Steuernachricht, die erhalten ja alle anderen. Und wenn Sie diese Steuernachricht erhalten, dann wissen Sie, okay, jetzt wird gleich irgendwann, sehr bald, werden Daten übertragen werden. Und das ist ein Zeichen für 3 und 4, Sie dürfen jetzt keine Datenübertragung starten, sondern die warten jetzt, bis Computer 1 seine Daten überträgt an den Computer 2. Und Sie wissen auch, nämlich aufgrund von der Steuernachricht, wissen Sie auch genau, wie lange diese Daten sind. Und damit wissen Sie genau, wie viele Daten hier übertragen werden. Und während dieser ganzen Zeit ist so, dass die anderen Computer 3 und 4 warten, bis die Übertragung der Nachricht von Computer 1 abgeschlossen ist. Und wenn die abgeschlossen ist, dann schauen die wieder nach, kann ich jetzt möglicherweise Daten übertragen? Und man sieht also schon hier eine Kollision. Also hier, es kann eine Kollision auftreten. Und zwar Kollisionen nur bei Steuernachrichten. Weil es dauert ja auch wieder eine gewisse Zeit, wenn der hier feststellt, es findet keine Übertragung statt, stellt fest, es findet keine Übertragung statt und jetzt sendet der eine Steuernachricht und der sendet eine Steuernachricht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass sich diese Steuernachrichten überlagern. Aber dadurch, dass die Steuernachrichten ganz kurz nur ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Und das wird toleriert. Und die Datenübertragung, die dauert ja möglicherweise ein Vielfaches länger als wie diese Steuernachrichten. Also da kann es ja sein, dass hier dann 5.000, 8.000 Bit übertragen werden. Bei diesen Steuernachrichten, da reden wir von wenigen 10 Bits, die da übertragen werden. Und damit funktioniert das relativ schnell. Und die eine Technologie, das wird ja nicht nur eingesetzt jetzt hier im WLAN, im Gebäude hier, das ist ja genau, wo das also auch verwendet wird, sondern auch zwischen Automobilen können Sie das nutzen, diese WLAN-Übertragung. Und da ist es so, dass die Fahrzeuge untereinander über WLAN kommunizieren. Und da gibt es ja kein festes Netz. Es gibt auch jetzt keinen Hotspot. Klar, man kann natürlich sagen, ich habe hier zum Beispiel meine Ampeln, hängen auch alle dran. Und aber so die Fahrzeuge kommunizieren untereinander. Deshalb hat man hier, man spricht hier von einem sogenannten mobilen Ad-Hoc-Netz. Das Netz bildet sich erst heraus durch die Fahrzeuge. Und jedes Fahrzeug fungiert als Router, kann Informationen, die er hier erhält, kann er hier wieder weiterschicken zu dem nächsten. Und das kann man beispielsweise nutzen für Stauinformationen. Und so kann sich eine Stauinformation mehr oder weniger so ausbreiten über Fahrzeuge oder auch Sicherheitsinformationen. Hier gibt es eine Gefahrenstelle. Der sagt, hier gibt es eine Gefahrenstelle. Schickt es einfach so der Reihe nach die nächsten, dann kommt einer in der Richtung, der bekommt es von dem mit. Und dann weiß er, hier gibt es eine Gefahrenstelle. Das heißt also hier so peu à peu breiten sich die Nachrichten aus. Und man kann natürlich auch mit der festen Station kommunizieren, wie zum Beispiel Ampel. Die Ampel könnte ausbreiten und sagen, also hier die Ampel schaltet von Rot auf Grün in 25 Sekunden. Und jetzt kann man natürlich bei der Anfahrt an die Ampel könnte man jetzt das Auto halt schon so verlangsamen, dass man möglicherweise jetzt hinkommt und das Fahrzeug rollt noch, ohne dass man zu einem kompletten Stillstand kommt. Und auf die Weise kann man sehr viel energieeffizienter natürlich auch fahren. Punkt ist auch so, wenn Fahrzeuge kommunizieren und sie sehen sich einfach mal so an, ich habe hier eine Autobahn, in der einen geht in die Richtung und die anderen fahren in die Richtung. Mit WLAN, normalerweise haben sie eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 300 bis 500 Meter. Jetzt schauen Sie sich auf der Autobahn an, die Fahrzeuge fahren, nehmen wir mal an, die fahren also hier recht konservativ, sondern die fahren alle nur 100 Kilometer pro Stunde und der fährt auch 100 Kilometer pro Stunde. Das heißt also, meine relative Geschwindigkeit ist 200 und damit habe ich nur eine ganz kurze Zeit, um Daten auszutauschen. Und das heißt also hier, man muss intelligent sich überlegen, welche Information ist wichtig und welche Information ist weniger wichtig. Und die wichtigen muss ich natürlich schneller oder zuerst kommunizieren und die weniger wichtig kann es passieren, dass die hinten runterfällt, weil nämlich die Fahrzeuge zu schnell aneinander vorbeifahren. Gut, damit das andere, was kann man da alles noch machen? Da gibt's Car-to-Car, also Fahrzeug zu Fahrzeug, Fahrzeug zu Infrastruktur. Das heißt also mit der Ampel, mit der Tankstelle und Fahrzeug zu Home. Das heißt zu Hause, wenn Sie reinkommen, dann sendet das Fahrzeug gleich die, oder bevor Sie wegfahren, macht Ihr Audiosystem, lädt gleich ins Fahrzeug Ihre bevorzugten die Musik runter oder sonstige Sachen. Und wenn Sie zu Hause wieder ankommen, dann lädt es rauf in Ihr System, wie viele Kilometer Sie gefahren sind und schickt dann gleich die Dienstreiseabrechnung ans Unternehmen und so. Gut, so viel dazu. Dann wird man an der Stelle jetzt stoppen. Und nächstes Mal wird man mit dem WLAN weitermachen. Dann würde ich auch nächstes Mal dann noch was zur Klausur halt sagen, was relevant und was weniger relevant ist.